Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Heute Morgen mit dem Thema Ein Volk kehrt heim. Wir gehen zuerst in Gedanken 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit. Damals wurde im Staat Israel der Messias Jesus geboren, in Bethlehem. Jesus Christus erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias, den verheißenen Erlöser. Trotzdem, die Masse seines Volkes verwarf den Erlöser. Und so wurde Jesus Christus schließlich vom obersten israelischen Gerichtshof, den Römern, der Besatzungsmacht, übergeben. Die Römer haben ihn gekreuzigt vor den Stadtmauern von Jerusalem auf Golgatha. Auch diese Verwerfung hatten die Propheten im Alten Testament vorausgesehen. Und sie haben auch beschrieben und gewarnt, dass dies schwere nationale Konsequenzen haben würde. So hat Mose bereits in seiner Abschiedsrede in 5. Mose 28, 63, geschrieben im Jahr 1566 vor Christus, Folgendes prophezeit, nämlich Verlust des Landes und weltweite Zerstreuung. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Ab dem Jahr 70 nach Christus wurde das jüdische Volk in einem Jahrhunderte dauernden Prozess unter alle Völker der Welt zerstreut. Und zwar wirklich so, wie es hier steht, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Von Israel, diesem einzigartigen Land, an dem Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika ausgesehen. Was ist da das Ende der Erde? Nun, im Westen ist das Amerika. Im Osten ist das China. Im Norden ist das Russland. Und im Süden ist das Südafrika. Und tatsächlich wurde das jüdische Volk über alle fünf Kontinente zerstreut, bis nach Russland, bis nach Südafrika, bis nach San Francisco in den USA und bis nach Shanghai und Hongkong. Übrigens, Mose hat das vorausgesagt, wie gesagt, um 1566 vor Christus. Das ist gerade ungefähr das Ende der Jungsteinzeit in Europa. Damals gab es noch keine EU. Und Europa hat sich mit dem Thema Israel und seiner Landnahme unter Josua noch nicht auseinandergesetzt. Aber man muss sich das vor Augen halten, schon damals hat Mose vorausgesagt, dass Israel das Land wieder verlieren würde, das sie unter Josua, dem Nachfolger von Mose, einnehmen würden. Dieses prophetische Schema über die zwei Erscheinungen des Messias ist ganz wichtig, um die Bibel überhaupt verstehen zu können. Die Propheten haben ja vorausgesagt, der Messias würde kommen. Ein erstes Mal als der leidende Messias, der verworfen wird von der Masse seines Volkes. Ein zweites Mal sollte er kommen als der herrschende Messias, der Frieden und Gerechtigkeit in diese Welt hineinbringen sollte. Die zwei Erscheinungen können unterschieden werden, indem man feststellt, die Propheten haben gesagt, nach dem Kommen des leidenden Messias, der sterben würde für unsere Sünden, soll das jüdische Volk unter alle Völker zerstreut werden, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende. In Verbindung mit dem herrschenden Messias haben die Propheten gesagt, der Messias wird kommen, aber in der Zeit davor wird das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung von allen Enden der Erde wieder zurückkehren ins Land der Vorfahren. Das ist nun für uns sehr interessant, weil wir ja genau in dieser Zeit leben und Augenzeugen dieser Ereignisse sind. Das nennt die Bibel die Endzeit. Das hat nichts zu tun mit dem Weltuntergang, sondern gemeint ist die Zeit zwischen, die lange Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias, die kommt eben zu einem Abschluss, zu einem Ende. Und das Ende dieser Zwischenperiode, das nennt die Bibel die Endzeit. Und die begann eigentlich seit 1882. Das ist das Jahr der ersten großen Einwanderungswelle von Juden in das Land der Vorfahren. Die Endzeit ist also eine Periode von bereits 125 Jahren, wenn man bis 2007 rechnet. Eine Periode, in der also das jüdische Volk in einem Prozess zurückkehrt. Die Propheten haben einzelne Ereignisse aufgezeichnet, die sich im Ablauf dieser Endzeit erfüllen sollten. In verschiedenen Phasen soll das jüdische Volk zurückkehren aus den verschiedensten Ländern der Welt. Und viele Ereignisse sollten darin in dieser Periode stattfinden, noch bevor der Messias kommt. Ich habe für mich so eine Zusammenstellung gemacht, die dann eben als Buch nächstes Jahr erscheinen soll. Und da wird es letztlich um etwa 140, 150 erfüllte Endzeitprophezeiungen gehen. Ebenso als einzelne Ereignisse seit 1882 bis 2007 schon in Erfüllung gegangen sind. Und am Ende dieser Periode soll schließlich der Messias kommen als Richter der Welt. Um hier aufzuräumen und Ordnung, Gerechtigkeit und Frieden einzuführen. Und darum sehen wir, dass also dieses Ereignis, die Rückkehr der Juden aus aller Welt, ein ganz wichtiges Zeichen ist dafür, dass Jesus Christus bald wiederkommt und dass wir wirklich in dieser Zeitperiode leben. 125 Jahre sind ja als Zeitperiode schön abzugrenzen gegenüber den fast 2000 Jahren seit dem ersten Kommen von Jesus Christus. Und um diese Endzeit geht es uns heute. Wie gesagt, die Juden wurden ab 70 nach Christus unter alle Völker zerstreut. In einem langen, ständigen Prozess der Verfolgung und der Vernichtungsversuche. Durch alle Jahrhunderte hindurch. Dieses Volk wurde aber zusammengehalten durch die Sehnsucht nach Zion. Zion, das ist der Tempelberg in Jerusalem, den wir hier sehen auf einem ganz alten Bild. Sie wussten, die Propheten haben verheißen, in der Zeit, wenn der Messias kommen wird als König der Welt, da wird Gott es möglich machen, dass das ganze Volk wieder gesammelt wird aus allen Völkern. Und so hat man einfach gewartet, bis diese Zeit kommen würde, die Zeit der Rückkehr nach Zion. Dreimal pro Tag betet man im Judentum durch all die Jahrhunderte hindurch um Rückkehr nach Zion. Aber es hat sich nie erfüllt in der Vergangenheit. Immer am Ende des Passafestes grüßt man sich traditionell in der Familie mit Bashana Haba Birushalayim, im kommenden Jahr in Jerusalem. Aber die Passafeste folgten sich Jahr für Jahr, Jahrhunderte um Jahrhunderte, und man könnte fast sagen Jahrtausend um Jahrtausend, und es geschah nichts. Es war ja auch so, in den früheren Jahrhunderten wäre das absolut unmöglich gewesen, eine solche Masseneinwanderung aus der ganzen Welt zurück ins Land Israel. Man hat solche Versuche unternommen, aber dann sind viele Leute unterwegs zum Beispiel gestorben. Und haben das Ziel gar nie erreicht. Das ist früher gar nie realisierbar gewesen. Aber das Judenproblem war da. Dieses Volk wurde ständig verfolgt durch all die Jahrhunderte hindurch. Die Bilanz ist eigentlich etwa 13 Millionen Tote seit dem Jahr 70 bis in unsere Zeit. Und so hat man sich eben damit beschäftigt, ja, wie könnte das Judenproblem gelöst werden, wenn dieses heimatlose, geächtete und gehasste Volk endlich ein eigenes Land hätte, dann könnte es anders kommen. Und so wurden im Laufe der Geschichte viele Vorschläge gemacht worden, wie man das Judenproblem lösen könnte. Etwa 20 verschiedene Lösungen. So gab es den Vorschlag, man könnte doch die Juden in Niederländisch-Westindien, in Curacao 1652 wurde das vorgeschlagen, ansiedeln. Also die Juden nach Südamerika bringen. Aber das hat sich nicht erfüllt. Um 1654 wurde ein anderer Vorschlag gemacht, man könnte sie nach Suriname bringen. Also wieder nach Südamerika. Und schließlich noch ein dritter südamerikanischer Vorschlag. Sie könnten sich ansiedeln in Französisch-Westindien, in Guyane. Das war der Vorschlag von 1659. Um 1730 wurde wieder ein Vorschlag gemacht, und zwar von König Moritz. Man könnte die Juden in Südamerika ansiedeln und er würde dann König der Juden werden. 1819, ein fünfter Vorschlag, man könnte sie doch ansiedeln am Mississippi und am Missouri. Ein sechster Vorschlag, 1820, die Juden könnten eine Heimat aufbauen in Kleinasien, also in der heutigen Türkei. 1825 wurde der Vorschlag geäußert, man könnte die Juden in Grand Island bei den Niagara-Fällen ansiedeln. 1841 wurde der Gedanke geäußert, sie auf der Krim anzusiedeln. Oder in den Jahren 1880 bis 1902 sprach man von einer Ansiedlung der Juden auf Zypern. Ein zehnter Vorschlag lautete, man könnte sie in Kenia ansiedeln. Das war das sogenannte Uganda-Projekt von 1903. Ein elftes Projekt war ein Projekt Brasilien. 1904 wurde das geäußert, dort könnten die Juden eine Heimat finden. Und schließlich, in den Jahren 1908 bis 1909, wurde vorgeschlagen Südmesopotamien, also der heutige Südirak. Ein 13. Vorschlag, die Juden müssten wir verfrachten auf Madagaskar. Das war eine Nazi-Idee 1940. Aber schon 1892 gab es einen Vorschlag, sie in Argentinien siedeln zu lassen. Und 1928 wurde die Idee entwickelt, die Juden sollen eine Heimat haben in Birobidjan, am Amur-Fluss, gerade im Grenzbereich zwischen Russland und China. Und tatsächlich, dieser Ort wurde dann ein Ort, wo offiziell Jiddisch gesprochen wurde. Das hatte Stalin so eingerichtet. Also Juden möglichst weit weg, ja. 1946 kam der Vorschlag, die Juden in Vietnam anzusiedeln. Und 1927, also noch einige Jahre davor, in Australien, und zwar in Melbourne. Ganz im Süden von Australien. Es fällt Ihnen auf, es gab Vorschläge aus allen fünf Kontinenten. Nord-, Südamerika, Afrika, Europa, Asien und Australien. Aber keins dieser Projekte wurde realisiert. Keiner dieser Vorschläge wurde umgesetzt. Sondern in unserer Zeit kamen die Juden ins Land ihrer Vorfahren nach Israel. Das war genau das, was Gott gesagt hatte. Nicht als ein Projekt oder ein Vorschlag, sondern als eine Verheißung. Gott hat gesagt, er würde die Juden in der Endzeit wieder zusammenbringen. Die Zerstreuten sollen gesammelt werden. Diese Verheißung kommt klar hervor aus Jeremia 31, Vers 10, um 600 vor Christus aufgeschrieben. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. Da wird jetzt noch nicht gesagt, wo, ob jetzt eben in Birobidschan oder in Argentinien, aber der Gott, der Israel unter die Völker zerstreut hat, der wird sie auch wieder zusammenführen. Und darum zähle ich das jetzt als eine erste Prophezeiung. Ich zähle sie durch bis ungefähr 30. Das ist geschehen in unserer Zeit. In den Jahren 1882 bis 2007 sind 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten aus über 100 Ländern gesammelt worden. Nun, wohin? Das ist unser Punkt 2. Rückkehr ins Land Israel. Gott hat klar gesagt, die Sammlung soll geschehen im Land Israel. Ezekiel 34, Vers 24. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Also nicht nach Birobidschan. Diese 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern, sind in Israel gesammelt worden, so dass heute die israelische Bevölkerung oder die jüdische Bevölkerung im Land Israel mehr als 5 Millionen ausmacht. Hesekiel 11, Vers 17 bestätigt diese Ortsangabe. Darum sprich, so spricht der Herr, der Ewige. Ja, ich werde euch aus den Völkern sammeln und euch zusammenbringen aus den Ländern, in welche ihr zerstreut worden seid, und werde euch das Land Israel geben. Ganz ausdrücklich. Hesekiel 37, Vers 21. Und redet zu ihnen, so spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich werde die Kinder Israel aus den Nationen herausholen, wohin sie gezogen sind. Und ich werde sie von ringsumher sammeln und sie in ihr Land bringen. Ein dritter Punkt lautet so: Sammlung in vielen Phasen, gleich den Wadi-Bächen im Negev. In Psalm 126, Vers 4 steht: Bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen, gleich den Wadi-Bächen im Negev. Nun muss man natürlich genau wissen, was Wadi-Bäche im Negev sind. Das ist nicht das gleiche wie in der Wüste Judäa. Sie sehen hier die Negev-Wüste, die gekennzeichnet ist auch durch große breite Täler. Im Gegensatz zu diesen engen Tälern, die typisch sind für die Wüste Judäa. Durch diese breiten Täler fließt im Winter ein Bach im Negev, der ist breit, aber von allen Seiten sieht man, wie andere kleine Flüsse ihr Wasser zuführen in diesen Hauptstrom. Und manchmal ein kleiner Fluss fließt in einen weiteren, etwas größeren Fluss und der anschließend fließt in das Hauptwadi, im großen, breiten Negev-Tal. Also, so wie Sie das hier sehen, das ist das Typische der Wadi-Bäche im Negev. Und so sollten die Juden zurückkehren. Nicht in einem Strom, so wie sie damals um 538 vor Christus aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind. Ja, das war so ein großer Strom mit etwa 200.000 Leuten, wenn man Kinder und Frauen mitzählt, beschrieben im Buch Esra. Die kamen so zurück wie ein Bach in der judäischen Wüste. Aber in der Endzeit sollten sie kommen wie diese Wadi-Bächen, also in vielen Einzelphasen. Hier als Gegensatz, Die schmalen Täler der judäischen Wüste, die werden einfach so durch ein Wadi, das im Winter Wasser führt, in der Regenzeit, werden die so gespiesen mit dem wichtigen Nass für die Pflanzenwelt in der Wüste, aber eben im Negev sieht das anders aus. Und das Gebet aus Psalm 126, Vers 4 sagt, bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen, gleich den Wadi-Bächen im Negev. Also sie würden in der Endzeit nicht einfach als plötzlicher Strom zurückkehren aus aller Welt, sondern in vielen Einzelphasen und auch nicht unbedingt direkt aus einem Land ins Land Israel, sondern es könnte auch sein von Russland nach Deutschland und von Deutschland nach Amerika und dann ins Land Israel. Ja, das ist das Typische an diesen Wadi-Bächen. Aber es kann auch sein, ganz direkt aus einem Land zurück ins Land Israel. Nun, das ist genau das Kennzeichen der jüdischen Geschichte seit 1882 bis heute. Diese Rückkehr geschah in vielen Einwanderungswellen. Im Hebräischen heißt Einwanderungswelle in diesem Zusammenhang Aliyah. Das hebräische Wort heißt wörtlich Hinaufzug. Gemeint ist Hinaufziehen nach Zion, nach Jerusalem. Die erste Einwanderungswelle, die erste Aliyah, fand statt 1882 bis 1903. Da kamen ca. 25.000 Juden aus Russland. In der gleichen Zeit übrigens auch etwa 1.000 Juden aus Jemen. Die zweite Aliyah fand statt ab 1904. Nachdem die erste so versiegt war und es kaum mehr Juden kamen, gab es einen neuen Aufbruch 1904 bis 1914. Ca. 40.000 Juden, hauptsächlich aus Russland, aber auch aus Polen. Die dritte Einwanderungswelle kam nach dem Unterbruch des Ersten Weltkrieges. Die Türken haben verboten, dass weitere Juden ins Land kommen könnten während des Ersten Weltkrieges. Aber mit dem Weltkrieg hat sich ja alles geändert. Und so begann die dritte Einwanderungswelle 1919 bis 1923. Da kamen ca. 35.000 hauptsächlich aus Russland, nämlich 53%, aber auch aus Litauen und Rumänien, 36%. Der Rest kam aus weiteren osteuropäischen Ländern, abgesehen von 800 Personen, die aus Westeuropa einwanderten. Die vierte Aliyah-Einwanderungswelle dauerte von 1924 bis 1931. Circa 67.000 Juden kamen aus Polen, das waren damals 50% der Einwanderer, und aus der Sowjetunion, weitere 50%. Die fünfte Einwanderungswelle charakterisiert die Jahre 1932 bis 1938. Mit der Machtergreifung Hitlers in Deutschland fliehen etwa 250.000 Juden, eben vor allem aus Deutschland, zurück ins Land der Väter. Dann kommt die Aliyah B. Die Engländer haben ja die Einwanderungsquote ganz massiv eingeschränkt. Und so war das Einwandern für die meisten Juden eine illegale Sache. Allerdings haben die Juden das nicht genannt illegale Einwanderung, sondern geheime Einwanderung. Oder man nennt das Aliyah B. 1939 bis 1947, also über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Sie kamen zu Tausenden, obwohl die Engländer das zu verhindern suchten. Genau in der Zeit der Judenvernichtung wurde das Land offiziell geschlossen. Das ist so sarkastisch, könnte man sagen. Die Einwanderung war illegal für die, die vor den Nazis flohen. 1948 bis 2007, das ist nun die Periode der Masseneinwanderungen aus aller Welt, und zwar aus allen fünf Kontinenten. Allein in der Zeit vom 15. Mai 1947 bis zum 31. Dezember 1951 emigrierten Juden aus 70 verschiedenen Ländern heim ins Land der Vorväter. Die meisten kamen damals über den Seeweg. Aber diese große Masseneinwanderung können wir wieder aufsplitten. Da gibt es ganz besonders wichtige eben Nebenbäche, die da in den Haupt-Oadi-Bach hineinflossen. 1948 bis 1957, das war die Zeit der Masseneinwanderung aus den arabischen Ländern rund um Israel. Circa 650.000 Juden kommen zurück aus den arabischen Ländern. Im Ganzen flohen etwa 900.000 aus den arabischen Ländern. Aber manche gingen eben nach Amerika und sonst wohin. Aber der allergrößte Teil gerade direkt ins Land Israel, ohne Umweg. 1984 bis 1985, das ist die Zeit der Operation Moses. 10.000 äthiopische Juden kommen nach Israel. 1989 beginnt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Masseneinwanderung aus diesem Gebiet, oder man könnte jetzt sagen, aus dem Gebiet der GUS. Circa 1 Million Juden kehren heim. 1991 Operation Salomon. Äthiopische Juden kehren heim. Und so weiter und so fort. Also wir sehen, es ist genau so gekommen wie im Psalm 126. Dass die Gefangenen unter den Nationen zurückgeführt wurden gleich den Oadi-Bächen im Negev. Eine vierte Prophezeiung macht klar, die Rückkehr der Juden wird so aussehen. In zwei Hauptphasen. Zuerst gibt es eine Lockphase, wo die Juden ins Land gelockt werden. Und danach, das wird unser Punkt 5 sein, kommt die Jagdphase, wo sie feindlich zurückgejagt werden. Das 19. Jahrhundert war das Zeitalter des Zionismus. Da begannen verschiedene jüdische Denker Bücher zu schreiben und Vorträge zu halten. Sie haben Artikel verfasst in Zeitungen und sie wollten die Juden motivieren, wir könnten das Judenproblem lösen, wenn Juden zurückgingen nach Palästina. Viele der Zionisten waren nicht religiöse Leute. Es gab beides. Aber viele waren gar nicht religiös, sondern sie wollten einfach eine Lösung des Judenproblems. Nicht wahr? In der Zeit davor, vor dem 19. Jahrhundert, war ja gerade die Aufklärung in Europa. Und plötzlich hat man den Juden Rechte zugestanden, die man bisher nicht kannte. Man dachte zuerst, großartig, endlich werden die Menschen etwas intelligenter und die wissen, wie man friedlich zusammenlebt. Ja, das war so das Denken der Aufklärung, wir können selber den Weltfrieden machen, wenn wir nur vernünftig leben, ja? Aber im 19. Jahrhundert, trotz aller Aufklärung, kam so viel Judenhass wieder auf in Europa, dass sich diese Zionisten sagten, das geht nicht. Das ist völliger Unsinn, dass mit der Aufklärung das funktioniert. Auch nicht. Wir brauchen eine Heimat. Ein wichtiger Zionist war Moses Montefiore. 1784 bis 1885. Er besuchte 1827 Palästina und in der Folge begann er die Rückkehr von Juden zu fördern ins Land, ins gelobte Land. Durch Finanzen, durch Landwirtschafts- und Industrieprojekte. Ein anderer Zionist, Moses Hess, 1812 bis 1875, er schrieb 1862 ein grundsätzliches Werk über die Heimkehr der Juden, Rom und Jerusalem. Die Zionisten wollten die Juden motivieren, gebt eure Häuser auf, gebt eure Berufe auf, kehrt zurück nach Palästina, auch wenn man da nur eine Wüste hat und von null beginnen muss, aber das ist unsere Zukunft. Aber die meisten Juden waren zu faul. Also sie haben gelockt, aber die Lockrufe waren nicht so effektvoll, wie man hätte denken können. Jetzt lesen wir Jeremia 16, Vers 15. Gott sagt, und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der Herr, die sollen sie fischen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, die sollen sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Also zuerst die Fischerphase, Da sollen die Juden gefischt werden, gelockt werden. Die sollen doch kommen. Und in einer späteren Phase werden sie gejagt. Das ist also unser Punkt 5. Danach kommt die Jagdphase. 1882 bis 2007, da kann man sagen, Judenverfolgung war der Hauptgrund für die Rückkehr ins Land der Väter. Und zwar hat das begonnen mit der ersten Aliyah, die war die direkte Folge der Pogrome, so sagt man auf Russisch, für Verfolgung, der Verfolgung durch die Zaren in Russland. Oder besser gesagt durch den Zar Alexander III. Besonders, 1881 bis 1884. Dann die weitere Rückkehr war besonders motiviert durch die russische Revolution und die Verfolgung der Juden in der Ukraine, 1917 und folgende. Und dann kam die schreckliche Verfolgung durch die Nazis ab 1933. Und ab 1948, gerade nach der Staatsgründung Israels, kam die massive Verfolgung der Juden in den arabischen Ländern. Und so kam es zu diesen gewaltigen Einwanderungsströmen. Also genau so, wie Jeremia das vorausgesagt hat. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, die sollen sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Nur so kehren sie zurück. Und sehen wir, es war ganz anders als damals, wie sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten. Da brauchten sie keine Jäger. Da gab König Kores die Erlaubnis heraus und hat gesagt, ihr sollt den Tempel und Jerusalem wieder bauen. Und die Juden gingen. Sechster Punkt, Rückkehr aus dem äußersten Norden. In Jeremia 31,8 steht, siehe, ich bringe sie aus dem Land des Nordens. Ja, ich sammle sie von dem äußersten Ende der Erde. Unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende allzumal. In großer Versammlung kehren sie hierher zurück. Jesaja 49, Vers 12. Siehe, diese werden von Ferne kommen. Und siehe, diese von Norden und von Westen und diese aus dem Land der Sinim. Da haben wir eigentlich alle vier Himmelsrichtungen, ja? Das ist hebräische Poesie. Jede Verszeile drückt einen ergänzenden Gedanken aus. Zuerst, siehe, diese werden von Ferne kommen. Damit ist die Südrichtung gemeint, im Gegensatz zur nächsten Verszeile, die sagt, und siehe, diese von Norden. Und dann heißt es, und von Westen, und diese aus dem Land der Sinim. Da werden wir sehen, das ist ganz im Osten. Jesaja 43, 5 bis 6, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Aufgang her, also von Osten, werde ich deinen Samen bringen. Und vom Niedergang her, das ist der Westen, werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus! Und schauen wir mal, Russland liegt von Israel aus gesehen genau im Norden, und zwar im äußersten Norden. Es gibt kein Land mehr nördlicher von Russland. Russland ist das Ende der Erde im Norden für die Menschen. Und genau von dort her kam die erste Aliyah. Die Sammlung der Juden aus aller Welt nahm ihren Anfang im Land des Nordens, das in der Prophetie so hervorgehoben wird. Die ersten Jahrzehnte waren geprägt durch die aus dem Norden, aus Russland und Polen heimkehrenden Juden. Die vier ersten Aliyot waren ja diese. Erste Einwanderungswelle 1882 bis 1903, 25.000 Juden aus Russland. Zweite Welle 1904 bis 1914, 40.000 Juden, hauptsächlich aus Russland, aber auch aus Polen. Drittens, die Aliyah von 1919 bis 1923, ca. 35.000 Juden, hauptsächlich aus Russland. Und die vierte Einwanderungswelle, 24 bis 31, die brachte 80.000 aus Polen, aus der Sowjetunion. In den 1970er Jahren ließ die Sowjetunion wieder Auswanderungen nach Israel zu. Von 1971 bis 1973 gelangten etwa 100.000 Sowjetjuden nach Israel. Und wie schon erklärt, ab 1989 bis 2007 Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion konnten ca. 1 Million Juden nach Israel ausreisen. Sehen wir, wie bedeutsam das Land des Nordens ist. Also ganz klar, mehr als ein Drittel aller Juden kamen aus dem Land des Nordens. Siebter Punkt, Rückkehr aus dem äußersten Norden in großer Zahl. Das wurde ja auch gesagt in Jeremia 31,8. Ich lese nochmals. Siehe, ich bringe sie aus dem Land des Nordens. Ja, ich sammle sie von dem äußersten Ende der Erde. Unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende allzumal. In großer Versammlung kehren sie hierher zurück. Und wie gesagt, bis heute sind etwa 1,3 Millionen Juden aus Russland, beziehungsweise der Sowjetunion, beziehungsweise der GUS zurückgekehrt. Achter Punkt, Flucht aus dem Norden. Ja, in Sacharja 2, Vers 10 steht, wehe, wehe, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr. Die erste Aliyah von 1882 bis 1903 war eine Flucht von 25.000 Juden wegen der antisemitischen Verfolgungen um 1881 bis 1882 besonders. Als der Immigrantenfluss am Ende der ersten Aliyah, 1903, fast versiegte, kam es zu neuen Judenverfolgungen in Russland, im zaristischen Russland. Und so kam die zweite Welle. Die dritte Aliyah führte viele Flüchtlinge aus dem Norden ins Heimatland der Juden. Auslöser waren unter anderem die russische Revolution, Oktoberrevolution 1917, und die Nachkriegsverfolgungen in der Ukraine. Wehe, wehe, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr. Punkt 9 und 10 nehme ich zusammen. Rückkehr aus dem Nord und dem Südirak. Jetzt lesen wir Jesaja 11, Vers 11. Im Zusammenhang geht es dort übrigens um den Messias, der in der Endzeit als König der Gerechtigkeit regieren wird. Und im Zusammenhang mit dieser Zeit, wo der Messias eben kommen wird, steht in Jesaja 11, Vers 11, und es wird geschehen an jenem Tag, hebräisch Beyom, heißt in dieser Zeitperiode. Ein ganz typischer hebräischer Ausdruck, der adverbial gebraucht wird für eine Zeitperiode an jenem Tag. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr noch zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes zu erwerben, der übrig bleiben wird aus Assyrien und aus Mizraim und aus Patros und aus Kusch und aus Elam und aus Shinear und aus Hamat und aus den Inseln des Meeres. Und er wird die Nationen ein Panier erheben und die Vertriebenen Israels zusammenbringen. Und die zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Also Gott wird in der Endzeit nochmals etwas tun, wie früher bei Mose. Als er um 1606 mit ausgestrecktem Arm sein Volk aus Ägypten herausführte. Das wird Gott zum zweiten Mal tun in der Endzeit. Steht hier, da wird der Herr noch zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, aber nicht mehr nur um aus einem Land, aus Ägypten, die Juden herauszuführen, sondern aus allen möglichen Ländern. Und hier haben wir gelesen, aus Assyrien. Assyrien war in der Antike ein Reich, das sein Kerngebiet hatte im heutigen Nordirak. Und dann haben wir den Ausdruck, und aus Shinear, das ist der Ausdruck in der Bibel für den Südirak, der übrigens in der Bibel auch genannt wird, das Land der Chaldäer oder Babylonien. Das sind drei geografische Ausdrücke für das Gleiche. Nun, es ist so, in den Jahren 1941 bis 2007 verließ die jüdische Gemeinschaft von 150.000 Menschen den Nord- und den Südirak. Ich kann nachweisen, genau in welchen Städten die Juden wohnten, im Nordirak, wo im Südirak. Also im Detail kann man das nachweisen. Die sind gekommen aus beiden Bereichen. Aus Assyrien und aus Shinear. 11 und 12 nehme ich noch zusammen. Flucht und Auszug der Juden aus dem Irak. Die jüdische Gemeinschaft, die den Irak, der eben auch Babylonien genannt wird, was den südlichen Bereich anbetrifft, nach 2600 Jahren verließ, tat dies durch Flucht ab 1941, nachdem viele Juden abgeschlachtet wurden in Bagdad, kam es zu einer Massenflucht aus dem Land, über Jahre hinweg. Aber ausnahmsweise 1950 bis 1952 gab die irakische Regierung offiziell die Erlaubnis, alle Juden, die gehen wollen, dürfen gehen. In der Hoffnung, wenn man es erlaubt, dann gehen sowieso nur noch vielleicht 7000 und dann haben wir Ruhe. Und die bezahlen erst noch die Steuern. Aber da melden sich dann 104.000 an. Jeremia 50, Vers 8, da spricht Gott zu seinem Volk: Flieht aus Babylonien hinaus und zieht aus dem Land der Chaldäer aus. In den beiden Verszeilen haben wir die Flucht und den Auszug. Jesaja 48, Vers 20, zieht aus Babylonien aus. Beides hat sich in unserer Zeit ganz dramatisch erfüllt. 13. Punkt, Flucht und Auszug vor der Katastrophe über Irak. In Jeremia 51, 6 steht: Flieht aus Babylonien hinaus und rettet ein jeder sein Leben, werde nicht vertilgt wegen seiner Ungerechtigkeit, denn es ist die Zeit der Rache des Herrn. Was es getan hat, vergilt er ihm. Die Juden sollen also den Irak verlassen und danach kommt eine Katastrophe über das Land als Gericht Gottes. Tatsächlich, die jüdische Gemeinschaft verließ den Irak vor den Golfkriegen von 1991 und 2003. Das waren verheerende Kriege mit so vielen Toten. Insgesamt 130.000 Luftangriffe wurden geflogen. Und an den Folgen des UNO-Embargos während 12 Jahren sind vielleicht 500.000 Kinder gestorben im Irak. 14. Punkt, schlimme Nachricht im Land. Jeremia 51, Vers 45 bis 46. Zieht aus ihm hinaus, aus dem Land Babylonien, mein Volk, und rettet an jeder sein Leben vor der Glut des Zornes des Herrn. Und dass euer Herz nicht zaghaft werde und ihr euch nicht fürchtet vor der Nachricht, die im Land vernommen wird. Denn in dem einen Jahr kommt diese Nachricht und in dem Jahr danach jene Nachricht. Und Gewalttat ist im Land, Herrscher folgt auf Herrscher. Ja, ich habe gerade gesprochen, wie 1950 eine gute Botschaft von der irakischen Regierung herausgegeben wurde: Alle Juden dürfen gehen. Und dann hat man sich angemeldet, man musste die irakische Staatsbürgerschaft aufgeben, man durfte die Häuser nur für 1/10 des Wertes verkaufen und plötzlich kommt ein Umsturz der Regierung. Und zwar kam ein bekannter Judenhasser, Said Nuri, an die Macht und plötzlich hieß es: Jetzt können wir den Irak nicht verlassen und wir sind völlig rechtlos und mittellos da. Aber die Bibel sagt, sie sollen sich nicht fürchten, das Herz soll nicht zaghaft werden vor der Nachricht, die im Land vernommen wird. Weil schlussendlich konnten alle gehen, die gehen wollten. Das war ein Wunder. 15. Punkt, die Angst ist unbegründet. Eben. Also eine schlechte Nachricht kommt, aber die Angst ist unbegründet, das ist Punkt 15, und dass euer Herz nicht zaghaft werde und ihr euch nicht fürchtet vor der Nachricht, die im Land vernommen wird. Denn eben, schließlich konnten alle gehen. Niemand wusste warum. Die Auswanderung trotzdem weiterging, auch nach dem Umsturz. Aber alle Flüge konnten abgeschlossen werden. 16. Punkt, ein Jahr mit guter Nachricht. Ja, die Bibel sagt ja hier, denn in dem einen Jahr kommt diese Nachricht und in dem Jahr danach jene Nachricht. Also mal gut, mal schlecht. Ich habe das genau nachgerechnet. Das jüdische Jahr, das dem biblischen Kalender entspricht, verlief damals, als die gute Nachricht kam, vom 24. September 49 bis zum 11. September 50. Genau in diesem Jahr kam die gute Nachricht heraus. Aber die schlechte Nachricht, das Gerücht im Irak, Wir Juden können doch nicht gehen. Das fiel genau in das jüdische Jahr hinein, 12. September 50 bis 30. August 51. Es war genau so, ein Jahr danach, jene Nachricht. 18. Punkt, Gewalt im Land. Ja, wir haben gelesen, und Gewalttat ist im Land. Gerade in dieser Zeit, als alle Juden gehen konnten, wurde 1951 die jüdische Fluchtorganisation, die im Untergrund gearbeitet hatte, um die Juden aus dem Irak hinauszuführen, in Geheimaktionen, die wurde durch die irakische Geheimpolizei aufgedeckt und blutig zusammengeschlagen. Und Gewalttat ist im Land. Das alles war im Zusammenhang mit diesem Umsturz, nämlich der Präsident Suwaidi, der die Erlaubnis gegeben hat, die Juden dürfen gehen, wurde gestürzt durch Said Nuri im September 50. Und so steht hier, Herrscher folgt auf Herrscher. Sie sehen, wie präzise die Bibel ist. Jeder Punkt ist genau in Erfüllung gegangen und nur in diesen Jahren. Also es gibt keine Parallele in der früheren Geschichte Israels. Nirgends. Nur in dieser Zeit hat sich das genauso erfüllt. Ja, jetzt machen wir Pause und dann fahren wir weiter mit der Rückkehr aus Ober- und Unterägypten. Wir kommen jetzt zu den Punkten 20 und 21. Rückkehr aus Ober- und aus Unterägypten. Wir sind immer noch an dieser Stelle, Jesaja 11, 11 bis 12. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr noch zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes zu erwerben, der übrig bleiben wird aus Assyrien, das haben wir schon gesehen, und aus Mizraim und aus Patros. Nun gehen wir diesen Ausdrücken nach. Der geografische Begriff Patros entspricht dem altägyptischen Wort Peteres. Weil man nicht weiß, wie die Ägypter, also es geht um die Sprache der Hieroglyphen, die Wörter ausgesprochen haben, setzt man einfach für die Vokale ein E ein. Also man liest dann einfach Peteres, das entspricht dem hebräischen Patros, das so viel wie das Südland bedeutet. Es bezeichnet das Gebiet Oberägyptens. Mit anderen Worten gesagt, das Niltal, das sich in Nord-Süd-Richtung zwischen Kairo und Assuan erstreckt. Mizraim ist die im Hebräischen übliche Bezeichnung für Ägypten, aber ganz besonders für Unterägypten. Wenn die Wörter Mizraim und Patros als Paare im Text vorkommen, so wie im oben zitierten Jesaja-Text, bezeichnet Mizraim insbesondere Unterägypten. Jesaja 11, 11 besagt daher, dass Juden sowohl aus Ober- als auch aus Unterägypten nach Israel auswandern sollten. Die meisten der etwa 80.000 Juden, die um 1948 noch in Ägypten lebten, es gibt also eine Jahrhunderte alte oder 2000 Jahre alte und noch mehr Tradition von Juden, die in Ägypten wohnten. Die meisten der etwa 80.000 Juden, die um 1948 noch in Ägypten lebten, hatten ihren Wohnsitz in Kairo und Alexandria. Nennenswert sind zudem die folgenden kleineren Ortschaften, wo die jüdische Einwohnerschaft im 20. Jahrhundert blühende Gemeinschaften bildeten. In Unterägypten, Damanhur, Damietta, dann Port Said, Mansura, Sifta, Benha, Mohala, Kubra und Danta. Die allermeisten wohnten hier. Und als ich diese Prophetie studiert habe, hatte ich dann zunächst mal die Schwierigkeit, ja, also, dass sie aus Oberägypten, aus Unterägypten gekommen sind, das ist klar. Aber gab es im 20. Jahrhundert auch Juden in Oberägypten? Das brauchte einige Forschungsarbeit, bei der dann herauskam, die genauen Orte, wo Juden im 20. Jahrhundert lebten, in Oberägypten, nämlich in Fayum, Beni Suef, Minya, Assuan und in Kena. Und so sind sie tatsächlich gegangen aus beiden Bereichen Ägyptens. Die Prophetie aus Jesaja 11 bis 12 erfüllte sich, als ab 1948 praktisch alle ägyptischen Juden das Land der Pharaonen verließen. Sie ließen sowohl Mizraim unter Ägypten als auch Patros Oberägypten hinter sich. In der Folge der Gründung des modernen Staates Israel kam es im Land am Nil zu furchtbaren Judenverfolgungen mit Massakern, Internierungen, Vertreibungen und schlimmen Demütigungen. Dies alles führte zu einem modernen Exodus aus Ägypten. Heute gibt es nur noch einige Dutzend Juden in Ägypten. Also ähnlich wie im Irak, wo es heute noch etwas mehr als 20 alte Juden gibt. Beziehungsweise Jüdinnen. Also die jüdische Gemeinschaft hat Ägypten verlassen, sie hat Irak verlassen. Zur Hauptsache handelt es sich in Ägypten um alte Menschen, die noch zurückgeblieben sind unter diesen paar Dutzenden. Sie werden bald aussterben, sodass es bald gar keine Juden mehr in Ägypten geben wird. Und so sehen wir also dieses zweite Mal, wie der Herr seine Hand ausstreckte. Zum ersten Mal war das beim Exodus unter Mose um 1606 vor Christus. Da hat der Herr Israel aus der Hand der Ägypten erlöst und jetzt wieder in unserer Zeit, in der Endzeit. Jesaja nahm um 700 vor Christus darauf Bezug und sagte im Blick auf die messianische Zeit in Jesaja 11,11, dass Gott dir einst seine Hand zum zweiten Mal ausstrecken werde, um sein Volk aus Ägypten zu befreien. Ein Teil dieser 80.000 Juden fand Zuflucht in verschiedenen Ländern wie Brasilien, Argentinien, Frankreich und USA. Das Land, das die meisten ägyptischen Juden, Zehntausende von ihnen, aufnahm, war Israel. Also es verläuft eben so wie die Negev-Bäche, ja? Die zum Teil noch in andere Nebenbächlein fließen, bis sie schlussendlich in den Hauptbach kommen. Aber die Hauptsache der ägyptischen Juden ging gerade direkt ins Land Israel. 22. Punkt, Rückkehr aus dem Iran. Ja, wir bleiben bei Jesaja 11, weil der Vers so reich ist. Da steht nicht nur, dass Gott sie erwerben wird aus Assyrien, aus Mizraim und aus Patros, sondern weiter, und aus Kusch und aus Elam. Als Ländername bezeichnet Elam das große Gebiet eines altorientalischen Reiches im Südwesten des heutigen Iran oder Persien. Es lag nördlich des Persischen Golfes und östlich des Tigris. Susa, die einstige Hauptstadt und Winterresidenz der Könige im Persischen Weltreich, vor 2600 Jahren, lag in Elam. Bei der Voraussage in Jesaja 21,2 über die Eroberung Babyloniens durch die Meder und Perser, im Jahr 539 vor Christus erfüllt, steht dort für die Perser Elam. Nun wird klar, dass Jesaja in dem oben nochmals zitierten Vers die Rückkehr persischer Juden geweissagt hat. In den Jahren 1948, wieder das markiert die Staatsgründung Israels, bis 1978 verließen 70.000 Juden den Iran oder Persien. In der Folge der Islamischen Revolution von 1979 flohen Zehntausende von Juden unter dramatischen Umständen aus dem Iran. Allein innerhalb der ersten Monate verließen 20.000 Juden den Iran. Ab 1948 verließen ca. 125.000 Juden den Iran, um in den USA oder in Israel Zuflucht zu suchen. Insgesamt emigrierten im 20. Jahrhundert etwa 80.000 Juden aus dem Iran, um im Land Israel endgültig ihre neue Heimat zu finden. 23. Punkt, Rückkehr aus Syrien. Ja, es steht eben nicht nur aus Elam und aus Shinear, sondern auch aus Hamat. Der Name Hamat bezeichnet sowohl die heutige Stadt Hama, die man da auf der Karte sieht, am Orontesfluss, als auch das einst von dieser Stadt beherrschte Land in Nordsyrien, im weit gefassten Umkreis um diese Stadt. Da der Name Hamat in Jesaja 11,11 zusammen mit einer Reihe von Ländern, wie Elam, Mitzrayim, Patros, Shinar und so weiter, genannt wird, dann ist es eigentlich klar, dass es da jetzt eben nicht um eine Stadt geht, sondern um das Land Hamat. Jesaja 11,11 kündigt also die endzeitliche Heimkehr der syrischen Juden an. Tatsächlich, in den Jahren 1948 bis 1964 kehrten insgesamt 26.000 Juden aus Syrien nach Israel zurück. 24, Rückkehr aus dem Sudan und aus Äthiopien. Ja, wir haben in Jesaja 11,11, nebst all diesen Ausdrücken wie Assyrien, Mitzrayim, Patros, Elam, Shinar, Hamat, auch den Ausdruck und aus Kusch. Der geografische Name Kusch bezeichnet das Gebiet südlich von Ägypten. Und zwar insbesondere das heute als Sudan bezeichnete Land, aber im weiter gefassten Sinn ebenso Äthiopien. Die äthiopischen Juden erlebten im 20. Jahrhundert grauenhafte Verfolgungen und Unterdrückungen. Von 1980 bis 1982 wurden zur Beendigung dieses Schicksals etwa 2500 äthiopische Juden in geheimen Operationen nach Israel ausgeflogen. Unter sehr gefährlichen Umständen wanderten eine große Zahl Juden aus Äthiopien zu Fuß über die Grenze nach Sudan. Am 21. November 1981 begann die Operation Moses. Sie endete am 5. Januar 1985. Jüdische Flüchtlinge wurden mit Bussen aus den sudanesischen Flüchtlingslagern zu einem Militärflughafen in der Nähe von Khartoum gebracht. In einer streng geheimen Aktion wurden so 8000 Juden aus dem Sudan ausgeflogen. Durch Indiskretionen wurde die Aktion in den Medien bekannt gemacht. Sehen wir das Übel der Medien wieder einmal mehr. Dies führte zu einem vorzeitigen Abbruch des Unternehmens. Die arabische Welt reagierte mit Empörung auf das Bekanntwerden dieser Evakuierung. Die Arabische Liga verurteilte sie als, Zitat, einen Akt der Piraterie und rassischen Diskriminierung. Trotz dieses Widerstands aus der islamischen Welt verhandelte die USA geheim mit Khartoum, um die weiteren äthiopischen Juden aus dem Sudan herauszuholen. Mit einer neuen Rettungsaktion, die den Codenamen Operation Saba trug, wurden in der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1985 mit 6 Turboprop-Maschinen vom Typ 130C des US-Luftwaffenstützpunktes bei Frankfurt circa 1000 Juden aus dem Sudan ins gelobte Land überführt. 1991 übernahmen eritreische und tigrinische Rebellen die Kontrolle von Addis Abeba. Der damalige Herrscher Mengistu Haile Mariam musste fliehen. In dieser Situation begann am 24. Mai die Operation Salomon. Innerhalb von 36 Stunden flogen 36 Herkules C-130S Maschinen der El Al mehr als 14.000 äthiopische Juden aus. Um die Kapazität der Flugzeuge voll auszunutzen, waren zuvor die Sitze aus ihnen entfernt worden. Zeitweise waren bis 28 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft. Die Flugroute verlief so, dass kein einziges arabisches Land überflogen wurde. Zwangsläufig verlief die Reise zum größten Teil über dem Roten Meer. Und eben noch die Rede sein wird. Nun kommen wir zu unserem Punkt 25. Rückkehr aus Jemen, Aden, Djibouti und Eritrea. Ich lese aus Psalm 107, die ersten drei Verse. Dieser Psalm beschreibt die ganze Geschichte Israels von der Zeit nach dem Auszug aus Ägypten, der Wüstenwanderung, bis ins Reich des Messias. Die ersten drei Verse geben so einen Rückblick von der Zeit, da der Messias wieder hier auf Erden sein wird, wird man Gott so loben. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen, von Norden und vom Roten Meer. Eigenartig. Die Himmelsrichtungen sind klar, Osten, Westen, Norden. Aber da, wo die Südrichtung zu erwarten ist, steht im Hebräischen einfach Yam, Meer. Und darum haben gewisse Bibelübersetzungen, die haben dort tatsächlich eingesetzt, Süden. Aber es steht nicht Süden, es steht vom Meer. Und natürlich ist das Südmeer Israels gemeint, indem man in Eilat in Südisrael baden kann, ja? Also das Rote Meer steht da für den Süden. In den Jahren 1881 bis 1914 wanderten weit mehr als 1000 jemenitische Juden nach damals Palästina ein. Noch heute kann man im Stadtteil Siloam, wie man in Ostjerusalem, wenn man in der Davidstadt ist und da rüber schaut zu diesem Dorf Siloam, kann man die Felslöcher sehen, in denen unter primitivsten und erbärmlichsten Umständen jemenitische Juden zur Zeit der ersten Aliyah hausten, in ehemaligen Gräbern. Für sie galt offensichtlich Hauptsache zurück im Land der Verheißung. Nach der Gründung des Staates Israel brach eine Verfolgung gegen die Juden in Jemen aus. Durch eine streng geheime Operation wurden zwischen Juni 1949 und September 1950 nahezu die gesamte jüdische Gemeinde Jemens, bestehend aus 49.000 Personen, mit 378 Flügen ins Land ihrer Vorväter heimgebracht. Zudem wurden damals auch noch etwa 6.500 aus Aden stammende Juden nach Israel geflogen. Sogar ca. 500 Juden aus Djibouti und aus Eritrea wurden bei dieser Operation nach Israel gebracht. Die sensationelle Rettung wurde mit Hilfe von amerikanischen und britischen Transportflugzeugen durchgeführt. Und jetzt fällt auf, alle diese Staaten, wie man hier auf der Karte sieht, Jemen, Aden, Djibouti und Eritrea, sind Anrainerstaaten des Roten Meeres. Und so erfüllte sich Psalm 107, Vers 3 ganz wörtlich. Und effektiv ist es ja so, der Text sagt, und die er gesammelt hat aus den Ländern, das heißt aus den Ländern von Osten, von den Ländern von Westen, von den Ländern von Norden und von den Ländern vom Roten Meer. Und das trifft genau zu auf Eritrea, Djibouti, Aden, Jemen. Natürlich trifft es auch zu auf all die äthiopischen Juden und die sudanesischen Juden und die ägyptischen Juden. Aber die haben wir anderswo eben schon ausdrücklich gefunden. Darum habe ich das jetzt hier nicht mehr berücksichtigt. 26. Punkt, Rückkehr aus Europa. Ja, Sie sehen, wie reich Jesaja 11, Vers 11 ist. Da steht nämlich noch eine weitere geografische Angabe, außer Assyrien, Mitzrayim, Patros, Kusch, Elam, Shinear und Hamat. Da haben wir auch den Ausdruck aus den Inseln des Meeres. Nun ist ganz wichtig, dass wir da ein bisschen Hebräischunterricht machen zusammen. Und zwar Bibelhebräisch. Bei dem hebräischen Wort Iyim, das im Text von Jesaja 11,11 mit Inseln übersetzt worden ist, handelt es sich um einen interessanten geografischen Begriff. Er bezeichnet im Bibelhebräischen insbesondere die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien. So wie das erklärt in dem Kommentar zweier der größten Hebraisten, also Spezialisten für hebräische Sprache im 19. Jahrhundert, Keil und Delitzsch, in ihrem Kommentar zum Alten Testament, könnt ihr nachschauen, Band 1, Seite 134, erklärt er die Bedeutung von Iyim in diesem Sinn. Also, das sind nicht irgendwelche Inseln mit Palmenstrand und so in der Südsee, sondern das sind effektiv die Küstenländer und Inseln des Mittelmeers. Hier in dieser Satellitenaufnahme sehen wir das wunderbar. Hier das Mittelmeer, ja. Da haben wir Ägypten aus dem Weltall gesehen, gleichzeitig mit dem Land Israel hier. Und dann sehen wir diesen ganzen Küstenstreifen über Türkei, Europa bis nach Spanien. Und dieses Gebiet wird genannt Iyim. Und so, mit anderen Worten, ist Iyim eigentlich der Ausdruck im Alten Testament für Europa. Da kommt übrigens noch an vielen anderen Stellen vor. Also, das wäre mal so ein Thema für einen interessanten Artikel, Europa in der Bibel. Oder ein Vortrag, Europa in der Bibel. Also, sie sollen kommen aus Europa, die Juden. Ja, wir haben gesehen, bei der fünften Einwanderungswelle, 1932 bis 1938, das war nach Hitlers Machtergreifung, da wanderten ca. 250.000 Juden aus, vor allem aus Deutschland. Und dann die Aliyah B, 1939 bis 1947, da sind auch wieder Tausende von Juden aus Europa geflohen ins Land der Väter. Mein eigener Lehrer, bei dem ich Tonsatz, also Komposition studiert habe, Joshua Lackner, war einer der Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei, die damals vor der Gefahr Hitler fliehen konnten. Ging dann damals nach Tel Aviv und studierte dann dort als junger Mann Musik. 1948 bis 1964, also nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade ab Gründung des Staates Israel, kamen wieder unzählige Zuwanderungen, ganz im Stil eben der Wadi-Bäche im Negev. Aus Polen kamen 104.000 Juden, Tschechoslowakei 40.000, Rumänien 119.000, Bulgarien 37.000, Ungarn 14.000, Jugoslawien 8.000, Österreich 3.000, Deutschland noch 9.000, aus der Schweiz 400. Wäre noch interessant zu wissen, wie viele aus Zürich Enge. Aus Italien 1.500, Frankreich 4.000, England 2.000, Belgien 1.000, Holland 1.000, Schweden 400, Spanien 400 und aus der Türkei 37.000. Also in dem Begriff Iyim ist das Ganze von Kleinasien bis nach Spanien mit eingefasst. 27. Punkt, Rückkehr aus Südafrika. Jesaja 43, 5 bis 7 oder bis 6. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Aufgang her, also von Osten, werde ich deinen Samen, deine Nachkommenschaft, bringen. Und vom Niedergang, Westen her, werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus. Und zum Süden, halte nicht zurück, bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Ja, jetzt wenn wir von Israel runtergehen, natürlich Jemen, Djibouti, Aden, das sind alles Südländer, aber das ist nicht am Ende der Welt. Ja? Da müssen wir also weiter runtergehen. Und Südafrika wurde ein Zufluchtsland für Juden, ganz besonders seit dem 19. Jahrhundert. Darum entwickelte sich dort eine große jüdische Gemeinschaft. Und als dann all diese Juden, die Aliyah machten, aus Südafrika nach Israel kamen, erfüllte sich ganz wörtlich dieses Wort. Zum Süden, halte nicht zurück, bringe meine Söhne von fern her, meine Töchter vom Ende der Erde. Also im Südpol gibt es keine Juden. Meines Wissens. Aber es ist schon eindrücklich. Aus dem äußersten Norden sind sie gekommen, aus Russland, vom Ende der Erde im Süden, aus Südafrika. 28. Punkt, Rückkehr aus Amerika. Ja, wenn wir schon gelesen haben in dieser Jesaja 43, Vers 5 Stelle, und vom Niedergang werde ich dich sammeln. Also vom Westen. Gut, das ist ganz allgemein der Westen, aber weil es in dieser Stelle effektiv um Extreme geht, also der Süden wird genannt als von fern her, vom Ende der Erde her, ist eigentlich naheliegend, dass auch mit dem Niedergang, also der Westen, das weiteste im Westen gemeint wird. Und wenn wir so direkt von Israel in den Westen hinübergehen, kommen wir nach Nordamerika, USA, Kanada. Ab 1948 sind von dort her 110.000 Juden nach Israel eingewandert. 29. Punkt, Rückkehr aus China. Jesaja 49, Vers 12. Siehe, diese werden von Ferne kommen. Und siehe, diese von Norden und von Westen und diese aus dem Land der Sinim. Wer sind diese geheimnisvollen Sinim? Im ist übrigens im Hebräischen einfach die Mehrzahlform. Ja? Also zum Beispiel ein Cherub, Engel, das ist Einzahl, Cherub, Mehrzahl, Cherubim. Ihm ist die Mehrzahl. Also die Sinim, das sind die Menschen aus dem Land Sin. Nun, hier steht das Land der Sinim ganz klar für die Ostrichtung. Denn wir haben erwähnt ausdrücklich Norden, Westen. Der Norden steht im Gegensatz zu denen in der ersten Verszeile, siehe, diese werden von Ferne kommen. Und siehe diese von Norden. Also Gegensatz, die einen kommen von Ferne aus dem Norden, die anderen kommen aus der Ferne im Süden und eben die anderen aus dem Norden. Und dann wird der Westen erwähnt und von Westen und in der letzten Verszeile der Gegensatz und diese aus dem Land der Sinim. Steht für die Ostrichtung. Juden und China ist ein interessantes Thema, das sehr wenig bearbeitet worden ist in der Vergangenheit, aber heute gibt es da wissenschaftliche Forschungen, hat Symposien gegeben zum Thema Juden in China. Und zwar findet man eigentlich jüdische Spuren schon in vorchristlicher Zeit in China. Aber so greifbar jüdische Siedlungen in China findet man seit dem frühen Mittelalter, 7. Jahrhundert. Also dieser Prozess ab dem Jahr 70 hat einige Jahrhunderte gedauert und schon sind sie in China nachweisbar. Es gab dann zu späteren Zeiten weitere Zuflüsse von Juden, zum Beispiel aus dem Irak, nach China. Und in der neueren Geschichte, wegen der Oktoberrevolution 1917 und wegen der Nazi, gab es Zehntausende von Juden, die nach China flüchteten. Und zwar wurden ganz besonders die Gebiete wirklich im Osten von China, also die weitest entfernten Orte von uns aus gesehen, besiedelt. Hier sieht man interessante historische Bilder von chinesischen Juden, damit man auch sieht, wie die aussehen. Das ist ein David Sassoon, 1792 bis 1864. Und hier sind Juden, die sogar noch viel weiter zurückgehen mit ihren Wurzeln, ganz besonders weit zurück, das sind die Juden in Kaifeng. 1907. Aber die kann man kaum mehr von Chinesen unterscheiden. Aber die Bibel sagt, auch aus dem Land der Sinim sollen sie zurückkehren. Und da verweise ich wieder auf Franz Delitzsch, der zusammen mit Keil diese großartige Kommentarreihe zum Alten Testament herausgegeben hat. Im Jesaja-Kommentar schreibt Franz Delitzsch auf den Seiten 487 bis 489, dass unter dem Land der Sinim das Land der Sinesen zu verstehen ist. Der Chinesen. Und er erklärt, in der antiken Geschichte, also erstes Jahrtausend vor Christus, war der westliche Teil von China, also der Teil, mit dem man am ehesten im Nahen Osten von Nahen Osten her Handelskontakt hatte. Dieser Bereich von China hieß im Chinesischen Jin oder Jin. Ja? Jin. Aber chinesische Laut Jin gibt es ja nicht mit hebräischen Buchstaben, und so hat man das eben im Hebräischen umschrieben mit Sin. Für Jin oder Jin. Natürlich, auch in Europa waren die Chinesen eben als die Sinesen bekannt, von alters her. Und darum sprach man ja lange anstatt von Orangen, von Sina-Äpfeln, ja? China-Äpfel. Also, tatsächlich spricht Jesaja 49 über das Land der Sinesen, aus dem sie kommen würden. Und sie sind gekommen im 20. Jahrhundert, ganz vom fernen Osten her. Und zwar wegen der kommunistischen Revolution ab 1949 flüchteten die meisten chinesischen Juden, die eben wegen der Oktoberrevolution und wegen den Nazis Zuflucht gefunden haben, als zu Tausenden flohen in den Westen bzw. nach Israel. Und so hat man dann also in Israel auch eine ganze Truppe von chinesischen Juden in Erfüllung von Jesaja 49,12. 30. Punkt: Mit dem Schiff nach Hause. In diesem Psalm 107, in dem diese Geschichte Geschichte des Volkes Israel beschrieben wird in der Übersicht, da steht in Vers 29: Er verwandelt den Sturm in Stille und es legen sich die Wellen und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen, und er führt sie in den ersehnten Hafen. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern und ihn erheben in der Versammlung des Volkes und in der Sitzung der Ältesten ihn loben. Ich habe bereits erklärt, wie eben das Hilfsmittel Schiff ganz, ganz wesentlich war, und die meisten der Juden, die in den ersten Jahren nach der Staatsgründung Israels aus 70 Ländern nach Israel kamen, eben für sie war das Schiff das hilfreiche Mittel, um nach Hause zu kehren. Er führt sie in den ersehnten Hafen, damals nach Haifa. 31. Punkt: Flug ins gelobte Land. Jesaja 60, Vers 8: Wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und gleich Tauben zu ihren Schlägen? Und so ist es geschehen, wie wir bereits miteinander gesehen haben. Das Flugzeug spielte auch eine sehr große Rolle in der Heimführung der Juden in unserer Zeit. Hier ein ganz besonderes historisches Bild: jemenitische Juden auf ihrem Flug nach Israel in der Zeit 1949 bis 50. Anlässlich dieser top geheimen Aktion, Rettungsaktion, dieser uralten Gemeinschaft in Jemen. Also das wusste man ja natürlich zu allen Zeiten, dass das so in Jesaja stand. Und darum hat man sich im Judentum immer wieder große Gedanken gemacht darüber, wie das geschehen wird, wenn in der messianischen Zeit die Juden heimfliegen werden nach Israel. Am nächsten Bibelstudientag in Rickenbach, Anfang Dezember, werde ich das Thema behandeln: am Morgen 50 falsche Messias. Da behandle ich besonders die Prophetie des Herrn Jesus aus Matthäus 24, der gesagt hat, bevor er auf die Endzeit eingeht: Passt auf, dass niemand euch verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's. Die Zeit ist nahe gekommen, in der Parallelstelle. Und so sind durch diese 2000 Jahre bis in die Endzeit sind etwa 50 falsche Messias gekommen. Und wir werden sehen, welche Verführungstrick die angewendet haben. Und so gab es auch im Mittelalter einen Messias, der hat gesagt: Jetzt kommt die Zeit der Erlösung. Und ich werde euch nach Hause führen, und zwar werden wir fliegen. Und dieser falsche Messias hat dann nachts bei Mondlicht, ist er von Baum zu Baum gesprungen. Und hat offensichtlich viele überzeugt, dass der fliegen kann. Und das war so die Vorfreude, bald werden wir ins gelobte Land zurückfliegen. Schließlich steht es ja in der Bibel, ja? Aber wie bei jedem falschen Messias, das alles endete mit einer Katastrophe und einer totalen Enttäuschung am Boden. Nein, das war noch nicht die Endzeit. Die Endzeit ist jetzt, wo sich diese etwa 140, 150 Prophezeiungen erfüllt haben über die Endzeit. Nur in dieser Zeit. Und ein anderes Thema als jetzt heute wäre noch die ganze Verknüpfung zu sehen mit den anderen Prophezeiungen. Jetzt haben wir uns einfach darauf konzentriert, auf einige Prophezeiungen im Zusammenhang mit der Rückkehr des Volkes in der Endzeit. Aber es gibt noch so viele andere Details. Und wie die, aber mit diesen Dingen, die hier genannt werden, verknüpft sind, das ist interessant und einzigartig und zeigt, wir sind eindeutig in der Endzeit. In der Zeit, in der sie wirklich wie Wolken geflogen sind, gleich Tauben zu ihren Schlägen nach Hause. Ja, es ist auch dramatisch, dass wir diese Dinge sehen dürfen. Ein Volk kehrt heim, genauso wie es die Propheten vor Jahrtausenden vorausgesagt hatten. Und natürlich war es immer schwierig, früher sich ein Gesamtbild zusammenzustellen aus all diesen Punkten. Man wusste, man konnte wissen aus der Bibel, die kommen dann mal aus Shinar, aus Assur, aus Ägypten, aus Syrien. Die werden kommen aus dem äußersten Norden, auch aus dem äußersten Süden. Und so weiter und so fort. Aber wie soll sich das alles dann einmal realisieren? Und zuerst eine Zeit, da werden sie gefischt und dann werden sie gejagt. Aber wie wird das konkret kommen? Und jetzt sehen wir das alles. Das ist eigentlich so etwas Schönes. Einerseits die Prophetie im Voraus zu schauen und versuchen, das Puzzle so zusammenzusetzen. Aber es ist fast irgendwie noch schöner, wenn dann das Rätsel gelöst wird im Rückblick. Und sagen wir es tatsächlich. Es funktioniert genau. Und es ist eben genau so geschehen, weil dann die Zaren, die Juden verfolgt haben, plötzlich gingen sie zurück. Haben sie nochmals verfolgt und dann kam der Erste Weltkrieg, dann wurde das Land frei gemacht für die Juden. Die Engländer haben es erobert. Genau in dieser Zeit. Und so weiter. Also, das ist schon etwas Gewaltiges, ein gewaltiges Vorrecht, dass wir so heute diese Dinge sehen dürfen, die man früher nur so eben mühsam im Geist zusammensetzen musste wie ein Puzzle. Also wir sehen, unsere Zeit ist eine gewaltige Zeit. Eine Periode von bereits 125 Jahren. Wir können einfach so schauen, wie das sich erfüllt. Die Juden kehren zurück und all diese Einzelereignisse erfüllen sich bis hin auf, was die Golfkriege anbetrifft. Und dann kommt der Herr Jesus wieder. Also wir können daraus folgern, all die Christen, die schon vor Jahrzehnten gesagt haben, wir leben in der Endzeit, Jesus Christus kommt wieder, die waren nicht neben den Schuhen. Und es ärgert mich manchmal so, wenn verächtlich über diese Prediger gesprochen wird. Ja, das haben die ja schon früher gesagt, Jesus kommt bald und so, und ist ja nichts geschehen. Ja was, Jesus kommt bald. Die haben gesagt, dass wir in der Endzeit sind und dass Jesus Christus bald kommt. Aber diese Endzeit ist nun eine Periode von 125 Jahren, klar abgrenzbar gegen diese fast 2000 Jahre davor. Und überhaupt, die Anfangszeit, die Endzeit ist ja das Ende dieser Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen des Messias. Es gab auch eine Anfangszeit von der Geburt Jesu über die Zerstörung Jerusalems bis zum Totaluntergang des Judenstaates im Jahr 135, als Hadrian alle Reste eines Judenstaates am Boden zerschmettert hatte. Das war eine Periode von 135 Jahren. Nun, wir können keine Jahrzahlen nennen, ich möchte auch damit überhaupt nichts suggerieren, aber ich möchte einfach zeigen, das war auch so eine fassbare Periode, damals von 135 Jahren, und jetzt ist es eine Periode von bisher 125 Jahren, aber genau in dieser Zeitperiode haben sich etwa 20 Zeichen, die der Herr Jesus in der Endzeitrede in Matthäus 24 genannt hat, erfüllt. Er sagt zum Beispiel von den Massenkriegen, die werden kommen. Ein Volk wird kriegen gegen ein anderes Volk und Volk gegen Volk, Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich. Da spricht er über Massenkriege. Und Revolutionen werden geschehen. Ja, der erste Massenkrieg, der alle 5 Kontinente mit einschloss, das war der Erste Weltkrieg. Aber der Jesus sagt dann, aber das Ende ist nicht sogleich. Aha, da waren wir schon in Endzeit. Aber das Ende war nicht sogleich. Revolutionen 1917, im Ersten Weltkrieg, die russische Revolution. Mit ihren gewaltigen Folgen, auch was die Rückkehr der Juden anbetrifft. Und so sehen wir, der Jesus nennt das wirklich, das ist das Ende, aber noch nicht das Ende vom Ende, ja? Aber in Verbindung, Matthäus 24, Vers 12, da sagt der Herr Jesus, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Nationen ist nicht das gleiche wie Volk. Volk ist Laos auf Griechisch, aber hier verwendet der Herr Jesus für Nation das Wort Ethnos. Das wird erklärt im Standardwörterbuch von Low Nida zum griechischen Neuen Testament. Als Ethnos ist die größte soziale Einheit. Das heißt, die kleinste Einheit, das ist die Ehe, 2 Menschen. Dann folgt die Familie, die Sippe, der Clan. Dann kommt der Stamm, das Volk und dann die Nation. Es gibt Völker, die Nationen, die bestehen aus vielen Völkern, wie Indien und Russland. Und so sagt der Herr Jesus, nicht alle Völker werden mit dem Evangelium erreicht werden. Man zählt heute etwas mehr als 11.000 verschiedene Völker. Aber man zählt über 230 Nationen. Und heute müssen wir sagen, alle Nationen sind mit dem Evangelium erreicht. Durch Missionare, durch das Radio, Transworld Radio, jetzt sogar übers Internet. Der Jesus sagt, alle Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das ist schon erstaunlich. Also beim Ersten Weltkrieg, aber das Ende ist nicht sogleich. Alle Nationen erreicht und dann wird das Ende kommen. Jesus Christus kommt bald. Und wir leben in dieser Zeit, und zwar nicht am Anfang, sondern deutlich fortgeschritten. Und da stellt sich wirklich die Frage für jeden von uns, bin ich bereit? Und das Schöne ist, Jesus kommt bald als der König, als der Richter der Welt, aber die Entrückung der Gemeinde wird noch mindestens 7 Jahre davor stattfinden, weil sie ja vor dem Erscheinen des Antichristen stattfinden muss und vor der großen Drangsal. Das heißt, die Entrückung können wir jeden Tag erwarten. Der Herr könnte für die Gemeinde heute kommen. Also dadurch, dass wir wissen, das Kommen Jesu als Richter der Welt ist nahe. Der Richter steht vor der Tür, aber dann erst recht die Entrückung. Das macht das Ganze noch viel dringlicher. Da stellt sich wirklich die Frage, bin ich bereit, habe ich Frieden mit Gott? Denn wenn die Entrückung geschieht, dann kann man sich nicht mehr bekehren, sagt die Bibel. Dann wird man sich verhärten. Wer das Evangelium gehört hat bis zur Entrückung, der kann sich nachher nicht mehr bekehren. Nur solche, die es nicht gehört haben. Aber wer es gehört hat, kann sich nicht mehr bekehren. Und darum die Dringlichkeit der Bekehrung für die, die noch nicht Frieden mit Gott haben. Der Umkehr, Schuld, Gott bekennen, reuig im Gebet und das Opfer des Herrn Jesus für sich persönlich in Anspruch nehmen. So wie man mit Gott versöhnt. So kann man Frieden mit Gott bekommen. Ja, dann sind wir am Ende angekommen.